HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital.
Präsident Trump verewigte sich gestern in der Geschichte unserer Hauptstadt. Ich möchte ihm und dem amerikanischen Kongress danken. Diese Maßnahmen stellen einen gewollten Rückschlag für alle Schritte Richtung Frieden dar und sind der Rückzug der Vereinigten Staaten aus der Rolle des Vermittlers.
Wir wollen eine Vereinbarung, die ein großartiger Deal für die Israelis ist und ein großartiger Deal für die Palästinenser.
Ich denke, Trump hat so entschieden, um seine eigene Wählerbasis zu bedienen. Aber das zeigt, dass er die sensiblen Verhältnisse hier nicht kennt.
Israel gegenüber dieses einseitige Zugeständnis zu machen und im Gegenzug nichts dafür zu bekommen, hat die Position der USA geschwächt.
Es wird gerade sehr viel Hetze verbreitet, nicht nur auf Seiten der Hamas, sodass bereits letzte Nacht in Ost-Jerusalem mehr Molotow-Cocktails und Steine geworfen wurden, als es in den vergangenen Monaten der Fall war.
I think he is strengthening the forces of extremists.
Er stärkt Extremismus in der Region wie niemals jemand zuvor.
In Jerusalem ist alles kompliziert. Und zwar für jeden, der in dieser Stadt der drei Weltreligionen etwas plant, tut oder sagt. Das haben die Organisatoren des berühmten Radrennens, dem Giro d'Italia, erlebt, die im Mai nächsten Jahres eine Etappe durch Jerusalem führen wollen und mit diesem Plan in ein politisches Minenfeld geraten sind. Das erleben Archäologen, wenn sie Ausgrabungen machen. Und das erfährt auch gerade der amerikanische Präsident, der Jerusalem als Hauptstadt des Staates Israels anerkannt hat. Was man dort tut, sagt oder plant, stößt meist auf Widerstand oder führt schlimmstenfalls zu Ausschreitungen. Denn in Jerusalem sind Politik, Religion und Geschichte seit über 2000 Jahren untrennbar vermischt. Und wer sich in dieses undurchdringliche Gestrüpp begibt, kann darin ersticken. Oder er geht zerrüttet vom Platz, wie Legionen internationaler Nahostvermittler, deren Namen die Öffentlichkeit längst vergessen hat. Ob auch Donald Trump darin umkommt? Die Reaktionen auf seine gestrige Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, sind jedenfalls heftig. Wie heftig und warum? Das ist jetzt Thema in dieser Ausgabe des Tags. Jerusalem, der Irrsinn hat einen Namen. Was niemand überrascht, sind diese Reaktionen.
Gestern Abend im Flüchtlingslager Bursa Barajne im Libanon. Kurz nach Trumps Ansprache ziehen Palästinenser durch die Straßen und rufen Parolen gegen den US-Präsidenten.
Die Worte Gottes sind heilig und Gott hat gesagt, dass Palästina frei sein wird. Trump wird nicht gewinnen. Wir sind hier, um zu sagen, dass Palästina nicht geschlagen werden wird.
Auf einem Platz in der Stadt Sidon demonstrieren gleichzeitig Anhänger des Islamischen Dschihad, einer militanten palästinensischen Organisation.
Wir bleiben hier und rebellieren, bis Trump seine Entscheidung zurücknimmt und bis die jüdische Präsenz aus Palästina verschwunden ist.
Ob in den eigenen vier Wänden oder bei einer Wasserpfeife und einem Glas Tee im Café, überall in der arabischen Welt sahen viele Menschen die Ansprache des US-Präsidenten live im Fernsehen. Im überfüllten palästinensischen Flüchtlingslager Al-Bakka vor den Toren der jordanischen Hauptstadt Amman hörte eine alte Frau Trump zu, zusammen mit Familienangehörigen. Sie ist fassungslos.
Jerusalem ist unser. Es gehört allen Arabern, Muslimen und Christen, die dort beten.
Ein Verwandter stimmt zu.
Das ist eine schockierende Entscheidung, die amerikanischen Rassismus widerspiegelt. Sie wird von allen Parteien abgelehnt, von allen, von unserem Volk, von der guten arabischen Nation. Ich setze keine Hoffnung in die Führer. Ich hoffe auf die Menschen, dass sie diese Entscheidung ablehnen und auf die Straße gehen und dagegen protestieren.
Keine Kundgebungen gab es zunächst in Ägypten. Hier sind faktisch nur Demonstrationen erlaubt, die ausdrücklich den Präsidenten unterstützen. Doch Trumps Entscheidung ist trotzdem das Top-Thema.
Wir sollten Entscheidungen, die andere Länder oder Völker treffen, nicht einfach hinnehmen, auch wenn sie den jüdischen Staat vertreten. Wir müssen uns solchen Entscheidungen widersetzen.
Trump werde auf entschiedenen Widerstand treffen, glaubt diese Passantin.
Die Palästinenser werden es nicht zulassen, dass die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem geht. Trump zwingt die arabischen Staaten, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen. Unmöglich. Die arabischen Staaten müssen zusammenkommen und Trumps Entscheidung verhindern.
Weil Straßendemos in Ägypten praktisch nicht mehr möglich sind, läuft nun eine ungeheuer lebhafte Debatte in den sozialen Netzwerken. Sie werden zum Ventil, über das Menschen ihren Unmut ablassen. So schreibt ein User:
Lehrt eure Kinder, dass Palästina besetzt, die Al-Aqsa-Moschee gefangen und Israel unser Feind ist und dass im Widerstand unsere Ehre ist und es nichts gibt, das Israel heißt.
Auffällig ist, während der vergangenen Jahre war das Feindbild Israel in der arabischen Öffentlichkeit verblasst und für viele wurde Iran zum Feind Nummer eins. Doch nun kehrt in den sozialen Netzwerken der Hass auf Israel zurück. Viele Menschen diskutieren in derselben Sprache über das Land, in der vor Jahrzehnten über es gesprochen wurde, bevor Ägypten Frieden mit Israel schloss und bevor in den 90er Jahren Israelis und Palästinenser am Verhandlungstisch vorsichtig aufeinander zugingen.
In diesem Bericht unseres Nahostkorrespondenten Carsten Kühntop sagte jemand den entlarvenden Satz: Ich setze keine Hoffnung in unsere Führer. Ist das ein weit verbreitetes Gefühl? Sulaiman Abu Daye, Leiter der Palästina-Abteilung der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem, verstehen Sie diese Resignation?
Das kann ich bestätigen, jawohl. Aber ich setze auch keine Hoffnung in den israelischen Führern.
Also Sie sagen uns, es gibt kein arabischer Staatschef, der sich eindeutig jetzt an Ihre Seite stellt?
Nein, so würde ich das nicht sagen, aber ich meine, verbal werden sie sicherlich alle den Palästinenser zur Seite stehen. Sie haben bereits auch diese Aktion, dieser Akt von Trump bereits verurteilt und drohen sie mit eigenen Maßnahmen. Aber das ist alles verbale Unterstützung. Ich glaube, wenn es darauf ankommt, werden sie keine praktischen Schritte vornehmen, um in der Tat den Amerikanern und den Israelis klar zu machen, dass, wenn sie so weitermachen, einseitig Entscheidungen treffen, werden sie mit Sicherheit nicht mitziehen.
Das heißt, Sie und Ihre Leute, die Palästinenser, stehen jetzt allein, während Israel einen mächtigen Verbündeten hat, der sich eindeutig an seine Seite gestellt hat, nämlich der amerikanische Präsident und damit ja auch das amerikanische Volk, das der Präsident repräsentiert. Das ist ein ganz schönes Ungleichgewicht.
Ich meine, das Ungleichgewicht hat es schon immer gegeben, aber ich kann Ihnen nicht folgen, wenn Sie feststellen, wir stehen alleine da. Eigentlich, wir stehen nicht alleine da. Ganz im Gegenteil, ich finde, Israel und die USA stehen alleine da und die übrige Welt ist gegen sie. Diese Entscheidung von Trump ist von keinem Staat der Welt mitgetragen worden und sie ist auch getroffen worden gegen das internationale Recht, gegen die Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates, gegen Beschlüsse der Vereinten Nationen und vor allem gegen auch den amerikanischen Positionen und der Vereinbarungen gegenüber den Palästinensern und mit den Palästinensern. Insofern, sie haben sich eher eigentlich hinausmanövriert als umgekehrt.
Aber sehen Sie im Augenblick überhaupt noch eine Chance für die Zwei-Staaten-Lösung? Die steht
Nein.
auf dem Papier, aber wo sonst?
Ich sehe überhaupt keine Aussicht mehr auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Ich sehe auch keine Aussicht auf einen Friedensprozess, der schon im Vorgriff sozusagen von Amerikanern und Israelis einseitig entschieden wird. Ich wüsste nicht, auf welcher Basis würde man dann eine Zwei-Staaten-Lösung denn erreichen, wenn im Voraus die Amerikaner und die Israelis sagen, Jerusalem ist unsere Hauptstadt und darüber verhandeln wir nicht, dann hat man eine Entscheidung getroffen, um den Friedensprozess unmöglich zu machen. Und ich denke, die israelische Führung ist an einem Friedensprozess nicht interessiert. Es sei denn, Sie diktieren alle ihre Bedingungen.
Die Hamas setzt ja auf Altbekanntes, wie heute zitiert wird. Eine neue, wieder einmal eine Intifada. Also politisch originell ist das ja nicht.
Das ist richtig. Ich glaube nicht, dass auch zu einer allumfassenden Intifada kommen wird. Eine Intifada braucht eine einheitliche Führung. Und zurzeit haben die Palästinenser keine Einheit und die Führung ist unter sich zerstritten. Und ich glaube nicht, dass Fatah und Hamas innerhalb von Tagen oder Wochen Einigkeit erreichen können, um eine dritte Intifada vom Zaun zu brechen. Die haben 10 Jahre es nicht geschafft, die Spaltung zwischen dem Gazastreifen und der Westbank zu überwinden. Ich glaube nicht, dass sie so schnell ihre Differenzen überwinden werden. Es ist eher denkbar, dass jetzt sie beide unter Druck geraten sind, dass sie vielleicht sich annähern, aber ich glaube nicht, dass sie strategisch in der Lage, eine dritte Intifada in der Tat zu starten.
Dann wäre es doch vielleicht jetzt Zeit für einen Strategiewechsel, zu sagen, wir geben die Zwei-Staaten-Lösung auf und fordern, ins Staatsgebiet von Israel eingegliedert zu werden mit allen Bürgerrechten. Der Jerusalemer Intellektuelle Sari Nusseibeh, Sie kennen ihn, hat das ja schon vor Jahren angeregt.
Das hat er in der Tat getan, aber ich glaube, so eine Entscheidung braucht natürlich auch ein Einverständnis der anderen Seite. Und ich glaube nicht, dass Israel dies tun würde, weil wenn es getan wird, würde der Staat Israel seine jüdische Mehrheit verlieren und auch seinen jüdischen Charakter möglicherweise verlieren. Und somit werden die Israelis dies nicht akzeptieren. Ich glaube, was es möglicherweise auf den Plan steht, ist, dass die palästinensische Führung sagt, wir ziehen uns zurück, wir geben die Verantwortung über die palästinensischen Gebiete an der israelischen Besatzungsmacht und sie sollen mal zusehen, wie sie mit 4 Millionen Palästinenser umgehen. Letztendlich, das Völkerrecht verlangt von einem Besatzerstaat, die Verantwortung für die Bevölkerung dort zu übernehmen. Ob Israel dies übernehmen wird, das ist natürlich eine andere Frage.
Einschätzungen von Suleiman Abu Dayeh von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem. Ohne einen Rückblick in die jüngere Geschichte Israels kann man nicht die Bedeutung dessen verstehen, was der amerikanische Präsident gerade getan hat. Er erkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels an und stellt sich gegen die internationale Staatengemeinschaft, die den Status der Stadt erst im Zuge einer endgültigen Lösung des Palästina-Konflikts festlegen will. Aber wie kam es überhaupt zur Eroberung der Stadt? Erinnern wir uns, es geschah im Sechstagekrieg 1967, den man heute einen militärischen Irrsinn nennen würde, wäre die israelische Armee nicht so erfolgreich gewesen. Sie besiegte Ägypten, Jordanien und Syrien und stand am Ende vor der Klagemauer. Die ersten Tage nach dieser Eroberung beschreibt der israelische Historiker Tom Segev so.
Am Mittwoch, dem 14. Juni, am Feiertag Schawut, wurde der Zugang zur Klagemauer freigegeben und rund 250.000 Israelis strömte dorthin. Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen zogen die Besucher in einer langen Reihe auf der sogenannten Papststraße über den Zionsberg. Dann überquerten sie die ehemalige Grenze, gingen an der Mauer entlang nach unten und betraten über das Dungtor den großen Platz vor der Kotel. Es war gleichermaßen eine herkömmliche Pilgerreise und eine Siegesfeier. Viele der Besucher waren Gläubige, die beten wollten, doch andere kamen mit Autos und brachten Transistorradios mit, was gegen die Schabbatruhe und die Feiertagsvorschriften verstieß. Manche hofften, jene Kotel wiederzusehen, die sie früher gekannt hatten, vor der Zerstörung der Mugrabi-Häuser, und waren enttäuscht, als sie den großen, leeren Platz erblickten. Mit der freien Fläche, die um sie herum geschaffen worden ist, büßt die Mauer ihre Bedrücktheit und ihre Traurigkeit ein, schrieb Weitz. Sie wirkte meiner Ansicht nach viel eindrucksvoller, als sie so eng umschlossen und nur durch schmale Gassen erreichbar war. Ihr Gefangensein ließ einen ihr Alter erahnen, an Exil und an Zerstörung denken. Jetzt liegt sie müßig im Freien. Jemand, der hinter Weitz stand, bemerkte, das ist nicht mehr die Klagemauer, sondern nur noch irgendeine Mauer. Zu dieser Zeit herrschte eine fürchterliche Hitzewelle und Staub wirbelte von der Straße und dem Platz auf. Bisweilen vermischte sich der Schweißgeruch noch mit dem Gestank von Leichen, berichtete eine Zeitung.
Bis 1967 stand die Klagemauer im jordanischen Ostjerusalem, danach nicht mehr. Seither können Juden dort beten, während oben in der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg der Muezzin zum Gebet ruft. Dieser Zugang zur Klagemauer ist für Israelis inzwischen selbstverständlich, wie auch für die meisten die Besatzung des Westjordanlandes. Aber ist es für Israelis auch selbstverständlich, dass Donald Trump jetzt Jerusalem als Hauptstadt anerkennt? Tim Aßmann berichtet.
Das Hintergrundbild war sorgsam gewählt. Hinter Ismail Haniyeh stand ein Plakat, auf dem die Jerusalemer Altstadt mit dem Felsendom zu sehen war. Darum ging es Haniyeh. Die Bedeutung Jerusalems für die Palästinenser stand im Mittelpunkt der Videobotschaft des Hamas-Führers, als er vom Gazastreifen aus zu einem neuen Volksaufstand, einer Intifada, aufrief. Was ist nun mit dem palästinensischen Volk? Mit unseren Brüdern im Westjordanland und in Jerusalem? Die Stadt wird aus ihrem arabischen, muslimischen Kontext herausgerissen. Wir rufen dazu auf und werden daran arbeiten, dass es eine Intifada gegen die zionistische Besatzung geben wird. Der Aufstand solle ins Herz des zionistischen Feindes getragen werden, sagte Haniyeh. Und er forderte die Menschen in den palästinensischen Gebieten auf, über Grenzen hinauszugehen. Aus Protest gegen die Entscheidung des US-Präsidenten, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen, riefen die Palästinenser auch einen Generalstreik aus. Schulen und Geschäfte blieben geschlossen. Massenkundgebungen sind angekündigt und es wird befürchtet, dass es zu Gewalt kommen könnte. Die israelischen Sicherheitskräfte sind in Alarmbereitschaft. Die Armee verstärkte ihre Truppen im besetzten Westjordanland um mehrere Bataillone. Gilad Erdan, Israels Minister für Innere Sicherheit, sagte im Armeeradio: Es wird gerade sehr viel Hetze verbreitet, nicht nur auf Seiten der Hamas. Die Hetze geht auch von anderen Palästinensern und israelischen Arabern aus, sodass bereits letzte Nacht in Ost-Jerusalem mehr Molotow-Cocktails und Steine geworfen wurden, als es in den vergangenen Monaten der Fall war. Alles zusammen führt zu einer explosiven Atmosphäre und daher müssen wir vorbereitet sein. Insgesamt betrachtet sind größere Ausschreitungen im Westjordanland und in Jerusalem bisher ausgeblieben. Die israelischen Behörden bereiten sich nun auch auf die muslimischen Freitagsgebete in Jerusalem vor. Es wird befürchtet, dass es im Anschluss an die Gebete zu Ausschreitungen kommen könnte. Israels Premierminister Netanyahu rechnet unterdessen damit, dass nach den USA auch andere Länder eine Verlegung ihrer Botschaft nach Jerusalem ankündigen werden. Netanyahu dankte Donald Trump dafür, dass die USA als erstes Land weltweit Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkennen. Präsident Trump verewigte sich gestern in der Geschichte unserer Hauptstadt. Ich möchte ihm und dem amerikanischen Kongress danken. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen auch mitteilen, dass wir uns im Kontakt mit anderen Staaten befinden, die eine ähnliche Anerkennung aussprechen möchten. Ich habe deshalb keine Zweifel, dass noch vor dem Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem bereits andere Botschaften umgezogen sein werden. Konkrete Länder nannte Netanyahu nicht, aber israelische Medien berichteten am Morgen, dass Tschechien und die Philippinen prüfen würden, ihre Botschaften nach Jerusalem zu verlegen.
Aber was hat sich für Juden in Westjerusalem und Muslime in Ostjerusalem seit gestern, seit der Entscheidung von Donald Trump, im Alltag geändert? Die Frage geht an den Korrespondenten der Tageszeitung der Welt, an Gil Yaron. Guten Abend.
Guten Abend. Was sich zuerst mal verändert hat, ist, dass jetzt erheblich mehr Spannung in der Stadt herrscht und dass die Menschen Angst haben, dass nun eine neue Welle der Gewalt ausbrechen könnte. Denn die Hamas hat zu einer Intifada aufgerufen und es geht hier nicht nur um einen Volksaufstand, sondern es geht hier wahrscheinlich auch um eine Terrorkampagne, die geführt werden soll gegen israelische Zivilisten.
Fühlen Sie sich, Sie leben ja wahrscheinlich nicht in Ostjerusalem, fühlen Sie sich in Ihrer Stadt, wo Sie arbeiten und leben, unsicherer als noch vorgestern?
Ich glaube, man wird jetzt schon, wenn man einen Kaffee trinken geht, sich wieder mal wie zu den Spitzenzeiten des Terrors anders hinsetzen und den Eingang besser im Auge behalten. Wenn man in den Autobus steigt, betrachtet man sich vielleicht die Handtaschen und die Rucksäcke der Menschen, die mit einem einsteigen, ein bisschen genauer. Ja, ich glaube, diese Vorsicht ist immer da, aber die wird jetzt vielleicht ein bisschen mehr halten. Aber ich glaube, ein Journalist ist dann natürlich immer ein anderes Wesen, weil wir suchen ja auch die Gefahr und morgen werde ich mich da mitten ins Gemenge stürzen und schauen, was da dann auch passiert. Aber ich glaube, für den normalen Bürger, ja, ist die jetzige Situation mit mehr Ängsten und mit mehr Vorsicht verbunden. Übrigens nicht nur in Jerusalem, auch wenn man schaut in der Umgebung des Gazastreifens, da wurden heute wieder 2 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Da werden die Menschen auch wahrscheinlich heute Nacht mit sehr hellhörig schlafen und schauen, ob sie schnell in ihre Schutzräume laufen müssen oder nicht.
Wie haben eigentlich Ihre israelischen Kollegen auf die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten reagiert? So zufrieden wie der israelische Ministerpräsident?
Ich glaube, das hängt davon ab. Jeder Korrespondent hat da seine eigene Meinung. Ich glaube, alle sind sich einhellig der Meinung, dass dies ein historischer Augenblick ist. Das ist etwas, das es Israel sich seit 70 Jahren wünscht, aber nicht unbedingt in diesem Zusammenhang und in dieser Form. Und deswegen, manche glauben, es gereicht zu Israels Vorteil, aber es gibt auch viele, die meinen, Israel könne am Ende benachteiligt sein durch diese Entscheidung von Trump, weil vielleicht mehr Gewalt kommt, weil vielleicht mehr Isolation kommt, weil ein Friedensprozess erschwert werden könnte durch diesen Beschluss von Donald Trump.
Aber was hat Ministerpräsident Netanyahu von Trumps Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen? Verschafft ihm das Erleichterung? Der muss sich ja augenblicklich gegen Korruptionsvorwürfe verteidigen. In Tel Aviv hatten erst vor wenigen Tagen immerhin einige Tausend gegen ihn demonstriert. Schafft ihm das jetzt zur Erleichterung?
Ja, ich glaube, für Netanyahu ist das ein Himmelsgeschenk, was Trump ihm da zugespielt hat. Erstens, ganz genau, wie Sie richtig gesagt haben, kein Mensch spricht im Augenblick mehr von den Korruptionsaffären. Und es wird jetzt einige Tage dauern, wo sich die Medien auf diese wirklich historische Frage konzentrieren werden, wie es denn jetzt weitergehen wird mit Jerusalem und mit den internationalen Beziehungen Israels. Keiner spricht mehr von Netanyahus Korruptionsaffären. Aber noch wichtiger ist, dass er in seinem eigenen Lager jetzt sehr, sehr gestärkt wurde, in seinem eigenen Lager, das in den letzten 2-3 Wochen begonnen hat, sich selbst zu fragen, ob sie denn weiterhin hinter Netanyahu stehen wollen, denn sie wollen auch einen sauberen Führer und nicht jemand, der unter so viel Korruptionsverdacht steht wie Netanyahu. Ihnen kann jetzt sagen, ich habe dem Staat Israel eine Errungenschaft, eine diplomatische Errungenschaft gebracht, die es keinem anderen israelischen Premierminister gelungen ist, sei es für einen Friedensnobelpreisträger sogar wie Rabin oder Peres. Sie konnten das nicht bringen. Ich habe euch die Anerkennung der wichtigsten Supermacht der Welt für Jerusalem als unsere Hauptstadt gebracht. Und das noch ohne irgendeine Gegenleistung zu bringen.
Netanyahu ist gestärkt, sagen Sie. Die israelische Linke ist schwach, mehr oder weniger kollabiert. Wer protestiert denn in Israel überhaupt noch gegen die Besatzungspolitik oder gegen Trumps Entscheidungen in der Hauptstadtfrage?
Gegen Trumps Entscheidung in der Hauptstadtfrage kann man eigentlich gar nicht demonstrieren. Selbst die Opposition muss zu dieser Sache Beifall klatschen, außer einer wirklich kleinen Randpartei in der israelischen Opposition. Selbst die wichtigsten 2 Oppositionsparteien, die Partei der Mitte von Yair Lapid und die Arbeiterpartei, die applaudierten Trump, weil natürlich Jerusalem als Israels Hauptstadt völlig im israelischen Konsens liegt. Aber es gibt natürlich noch Menschen, die gegen Netanyahu protestieren. Wir haben es ja selbst gesagt, erst am Wochenende kam es zu einer großen Demonstration von 10.000 Israelis, die gegen Netanyahu demonstrierten. Wir müssen sehen, wie lange es jetzt denn andauern wird, dieser Hype rund um Jerusalem. Kommt es jetzt zu einer Welle der Gewalt? Nun, dann wird Netanyahu völlig ablenken können von seinen Korruptionsaffären. Aber wenn es in der näheren Zukunft doch ein wenig ruhig bleibt, na dann wird die Entscheidung der Staatsanwaltschaft und der Polizei in ihren Ermittlungen wieder in den Vordergrund rücken und Netanyahu hat dann wahrscheinlich wieder ein großes Problem.
Wer sich neben Netanyahu noch freut, sind die Evangelikalen in den USA. Er habe ein Wahlkampfversprechen eingelöst, sagte der amerikanische Präsident gestern. Und zwar ein Wahlkampfversprechen auch gegenüber diesen evangelikalen Kräften. Das heißt doch, entscheiden nicht nur Israelis allein über die Zukunft dieses Landes, ihres Landes, sondern auch Amerikaner, die keine Juden sind. Stört das irgendjemand in Israel?
Nein, ich glaube, das stört niemand. Es war im Nahen Osten schon immer so. Und vor allem hier im Heiligen Land, das kennt man schon in die Antike und schauen und die Bibel mit einem säkularen politischen Auge lesen, werden sehen, dass politische Entscheidungen hier im Land und die Zukunft dieses Landes schon immer von den Supermächten ihrer Zeit beschlossen wurden. Seien es die Sowjetunion und die USA, sei es der Iran für Palästina oder seien es die Assyrer und Babylonier zu biblischen Zeiten. Schon immer war dieses Land zu klein, zu schwach, um über seine Zukunft allein zu entscheiden. Es ist hier gewöhnt, im Prinzip ein Spielball der Großmächte zu sein. Und man freut sich hier, dass man Verbündete hat, die zumindest kurzfristig jetzt sich denselben Interessen vertreten wie die augenblickliche israelische Regierung.
Und ist jetzt die Zwei-Staaten-Lösung vom Tisch und Israel weiterhin womöglich sehr lange noch Besatzungsmacht?
Nun, ob Israel Besatzungsmacht oder nicht, ich glaube, das wäre wahrscheinlich das Ja. Aber ob die Zwei-Staaten-Lösung vom Tisch ist, dem würde ich vehement widersprechen. Denn ich glaube, die Freude von Benjamin Netanyahu über Donald Trumps Rede und die Anerkennung Jerusalems ist meiner Meinung nach verfrüht. Denn wenn man sich die Rede von Trump differenziert anhört, da gab es da viele Anhaltspunkte dafür, dass er sehr stark versucht hat, ausgeglichen zu sein und diese Botschaft hier im Nahen Osten einfach nicht angekommen ist. Denn Trump, ich gebe Ihnen zwei oder drei Beispiele. Trump hat zum ersten Mal den arabischen Begriff für den Tempelberg benutzt. Er sprach nicht nur vom Temple Mount, sondern er sprach ausdrücklich von Haram al-Sharif. Das ist eine Anerkennung der muslimischen Ansprüche und der muslimischen Geschichte in Jerusalem. Aber was noch viel wichtiger ist, Trump sprach davon, dass er sich nicht darin einmischen will, wo die Grenzen Israels innerhalb von Jerusalem verlaufen. Klarer kann man nicht sagen, dass Donald Trump sich für eine Teilung Jerusalems ausgesprochen hat. Mit diesen Feinheiten befasst sich Israel im Augenblick noch nicht. Aber ich glaube, es wird eine Zeit kommen und es wird nicht lange dauern, nämlich wenn Vizepräsident Mike Pence hierher kommt, dass er sagen wird, so Herr lieber Netanyahu, du hast ein Riesengeschenk von uns bekommen, jetzt möchte ich von dir etwas zurückhaben, denn Donald Trump braucht arabische Verbündete und um die zu haben, muss er sich auch der palästinensischen Sache annehmen. Und wenn man die Rede aufmerksam durchliest, dann sieht man, dass da schon im Prinzip der Samen gestreut wurde für einen Friedensprozess, der auch von Netanyahu Zugeständnisse abfordern wird.
Gil Yaron, Korrespondent der Tageszeitung Die Welt in Jerusalem. Besten Dank für das Gespräch. Und wir blenden nochmal zurück ins Jahr 1967, in jene Tage, als die israelische Armee die Klagemauer erreicht hatte, die damals noch im jordanischen Teil von Jerusalem lag, dass alle Juden zu jeder Zeit seither dorthin können und die Klagemauer zum Symbol der Eroberung wurde. Das gefiel nicht jedem, wie der Historiker Tom Segev berichtet, in seinem Buch 1967, Israels zweite Geburt.
Von hier aus strömte die Besuchermenge zu der freien Fläche vor dem Jaffa-Tor und konnte zum ersten Mal in den arabischen Teil der Stadt blicken. Die Läden und Cafés waren auf Anordnung der Militärs geschlossen worden, weiße Stoffstreifen hingen in den Fenstern. Die Kinder standen auf den Balkonen, Männer und Frauen schauten aus den Fenstern, gewissermaßen verborgen vor den Passanten, berichtete Haaretz am folgenden Tag. Dennoch konnten sie den verächtlichen Gesten und den spöttischen Bemerkungen der Besucher nicht entgehen, die sich noch vor einer Woche in Schutzräumen zusammengepfercht hatten aus Angst vor dem Granatenhagel, der über der Stadt niederging. Am nächsten Tag kamen Zehntausende mehr und am Ende der Woche waren fast eine halbe Million Besucher an der Klagemauer gewesen. Der immense Besucherstrom drohte, die Kotel zu einem nationalen Symbol werden zu lassen und sie den Gläubigen zu entreißen. Einige Rabbiner protestierten gegen die Entweihung des Feiertags und des Schabbats. Oberrabbiner Isser Jehuda Untermann forderte, die Kotel am Schabbat für Besucher zu schließen. Professor Jeschajahu Leibowitz, ein orthodoxer Wissenschaftler und Philosoph, schrieb einen zornigen Leserbrief an Haaretz. Er war wütend darüber, dass die Klagemauer zu einem Symbol der Eroberung gemacht worden war. Er betrachtete dies als Anbetung eines Idols. »Ich schlage Folgendes vor«, schrieb der Professor, »der Platz vor der Kotel wird zum größten Vergnügungstempel im Staat Israel umgewandelt und in göttliche Diskothek umbenannt. Das dürfte alle zufriedenstellen.« Haaretz druckte den Brief unter der Überschrift Diskotel.
Das würde heute in Haaretz wahrscheinlich keiner mehr schreiben. Sie hören HR2 der Tag. Was hat Jerusalem in den letzten 2000 Jahren nicht alles erlebt? 34 Mal erobert, 22 Mal belagert, 18 Mal wieder aufgebaut und 11 Mal wechselte der Glaube, der die Stadt beherrschte. Seit 1967 herrscht Israel über die Stadt, also auch über die rund 300.000 Palästinenser, im Osten. Die umkämpfte Stadt, sie ist die empfindlichste Schwachstelle jeder Nahost-Friedenspolitik. Und der Tempelberg ist der Brennpunkt, an dem sich regelmäßig die Lunte des Pulverfasses Nahost entzündet. Irrsinn Jerusalem haben wir heute deshalb getitelt. Das wussten natürlich auch die Abgeordneten im amerikanischen Kongress, als sie 1995 jenen Beschluss fassten, auf den sich Donald Trump jetzt bezieht. Der Umzug ihrer Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Mark Hoffmann erinnert daran.
Das Gesetz 104-45, bekannt als Jerusalem Embassy Act. Der US-Kongress hatte es vor 22 Jahren beschlossen und darin die eigene Regierung aufgefordert, Jerusalem als Hauptstadt des Staates Israels anzuerkennen. Dort in Jerusalem sollte auch die Botschaft der Vereinigten Staaten angesiedelt sein. So steht es schwarz auf weiß. Demokraten und Republikaner hatten das Papier mit übergroßer Mehrheit verabschiedet. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Bob Dole, hatte den Entwurf damals eingebracht.
Es ist ein überparteilicher Vorstoß. Wir haben nicht versucht, die Regierung damit zu überraschen. Der Gesetzentwurf ist verantwortungsvoll und wird den Friedensprozess nicht behindern.
Das sah US-Präsident Bill Clinton allerdings anders. Dieser fühlte sich von dem Gesetz überrumpelt. Wenige Minuten nach der Abstimmung warf Clinton dem Kongress damals vor, den mühsamen Nahostfriedensprozess mit ersten kleinen Erfolgen zu torpedieren. Clinton vermittelte und ignorierte das Botschaftsgesetz. Die Clinton-Regierung betrachtete es als verfassungswidrig. Der Kongress mische sich hier in die Außenpolitik ein, argumentierte sie. Laut US-Verfassung sei nun einmal ausschließlich die amerikanische Regierung für auswärtige Fragen zuständig. Clinton unterschrieb das Gesetz also nicht. Nach den Regeln der amerikanischen Gesetzgebung trat es allerdings Wochen später trotzdem in Kraft. Und dann passierte jedes halbe Jahr das Gleiche. Alle amtierenden Präsidenten, Clinton, Bush, Obama und selbst Trump, unterschrieben eine Erklärung, mit der sie Artikel 3 des Jerusalem Embassy Acts für jeweils 6 weitere Monate aussetzten. Mit der Begründung, eine Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem sei aufgrund der Sicherheitslage vor Ort undenkbar. Das war jahrzehntelang die offizielle außenpolitische Linie. Im eigenen Land allerdings war und ist diese Position sehr viel unschärfer. Nach einer Studie der Universität von Maryland von Anfang November sind fast 60% der Amerikaner gegen eine derzeitige Verlegung der Botschaft, anders in Washington unter den Abgeordneten. Der US-Senat äußerte sich zuletzt im Sommer dieses Jahres in der Angelegenheit. Die Senatoren verabschiedeten einstimmig und parteiübergreifend eine Resolution, die US-Präsident Trump aufforderte, in der Botschaftsangelegenheit mit Israel endlich zu handeln. Vor allem evangelikalen und jüdischen Gruppen im Land ist das Thema sehr wichtig. Sie machen Druck. Die New York Times berichtet zum Beispiel heute über ein Treffen Trumps mit dem Casino-Milliardär Sheldon Adelson im Oktober. Der Großspender stehe in enger Beziehung zum israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und habe in der Botschaftsfrage auf Trump eingewirkt. Kandidaten im Wahlkampf kommen kaum drumherum, sich in der Israel-Frage nicht zu äußern. Mal deutlicher, mal etwas vorsichtiger, wie Barack Obama im Sommer 2008 vor seinem Wahlsieg zu Besuch in Israel.
Jerusalem wird die Hauptstadt Israels sein. Allerdings ist es wichtig, dass wir die Stadt nicht halbieren. Das ist die Frage des endgültigen Status. Der muss allerdings mit Palästinensern und Israelis verhandelt werden. Es ist nicht die Aufgabe der USA, das zu diktieren.
Ähnlich drückte sich auch der amtierende Präsident Donald Trump gestern aus, wagte allerdings den einen entscheidenden Schritt. Trump kündigte an, die US-Botschaft werde nun endlich nach Jerusalem verlegt. Das US-Außenministerium werde beauftragt, mit den Planungen zu beginnen. Das Gesetz aus dem Jahr 1995 soll nun endlich umgesetzt werden.
Seit 2006 gibt es keine ausländische Botschaft mehr in Jerusalem. Damals zogen als letzte die Diplomaten von Costa Rica und El Salvador nach Tel Aviv. Geht es nach Donald Trump, kommen irgendwann die Amerikaner. Sie wären dann die Einzigen. Und da wir im Nahen Osten sind, dass Jerusalem Hauptstadt sei, ist natürlich auch keine Erfindung der Israelis oder gar Donald Trumps. Es waren die britischen Mandatsherren, die Jerusalem von 1917 bis 1948 zur Hauptstadt ihres Mandatsgebiets erklärt hatten. Davor regierten 400 Jahre lang die Osmanen über Jerusalem. Aber deren Hauptstadt war Konstantinopel, das heutige Istanbul. Und jetzt? Was hat Donald Trump geändert am Status von Jerusalem? Rudolf Dressler, Sie waren von 2000 bis 2005 deutscher Botschafter in Israel, in Tel Aviv. Und Sie sind damals mit dem Vorschlag aufgefallen, man könne doch Jerusalem unter internationale Verwaltung stellen. Das klingt heute völlig aus der Zeit gefallen, oder?
Es war damals nicht meine Erfindung, sondern es war der Vorschlag des Vatikan zur Lösung dieses unlösbaren Problems. Und ich habe damals, als ich noch Abgeordneter war, meine große Sympathie für diesen Vorschlag öffentlich auch dokumentiert. Die Internationalisierung der Altstadt, mit anderen Worten, sie gehört keinem, sie gehört allen, damit die Religionen dort völlig frei Zugang finden und nicht durch irgendwelche Maßnahmen einseitiger Besitztümer daran gehindert werden. Das war die Lage. Heute hat sich dieses de facto, ohne dass dieses so benannt wird, wieder ergeben, weil seit gestern die Lage völlig unterschiedlich ist, nicht mehr zu verwechseln mit dem, was wir in den letzten zwei Jahrzehnten doch diskutiert haben. Es heißt nämlich jetzt, dass der Status quo, so der amerikanische Präsident, aufrechterhalten werden soll, was mit anderen Worten nichts anderes bedeuten kann, als alle Religionen haben freien Zugang zu den heiligen Städten in Jerusalem. Und das ist nichts anderes als die nicht schriftlich fixierte, aber intellektuell eingestandene Internationalisierung der Altstadt.
Ja, aber er hat auch gesagt, er anerkenne die Realität, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels sei. Tun das nicht alle anderen Staaten stillschweigend auch, selbst wenn ihre Botschaften in Tel Aviv stehen?
Also sie haben diese als Hauptstadt deklaratorisch nicht anerkannt, weil die Frage der Aufteilung von Jerusalem innerhalb des Konfliktes Palästinenser-Israel erst gelöst werden muss. Die Altstadt von Jerusalem, also der Ostteil, wird von den Palästinensern beansprucht als zukünftige Hauptstadt eines lebensfähigen Staates Palästina. Und der große andere Rest wäre dann Jerusalem als Hauptstadt für die Israelis. Wenn es so kommt, hat die internationale Gemeinschaft und wir als deutsche Regierung parteiübergreifend auch immer formuliert, würden das selbstverständlich anerkennen. Wir würden es aber nicht von uns aus ihnen vorschreiben wollen. Und das hat jetzt genau der amerikanische Präsident gemacht und damit die Lage dort unten radikal verändert.
Was sich aber jedenfalls heute noch nicht radikal verändert hat, ist, dass Israeli und Palästinenser nicht mehr über einen Friedensprozess verhandeln. Die arabischen Staaten sind mit anderen Problemen als denen der Palästinenser beschäftigt. Wer sind in Ihrer Beobachtung nach überhaupt noch einflussreiche Verbündete der Palästinenser?
Nachdem die Amerikaner sich zurückgezogen haben, ist die restliche Staatengemeinschaft, also Europäische Union, Russland, China, Japan, nach wie vor einvernehmlicher Meinung, dass die Zwei-Staaten-Lösung unabweisbar sei. Das hat Trump gestern durch seine Entscheidung in der Folgewirkung tatsächlich versucht zu umgehen, zu torpedieren. Insoweit hat sich die amerikanische Seite unter seiner politischen Führung aus der Gestaltung des Nahen Ostens im Sinne eines Friedensprozesses verabschiedet. Die Amerikaner sind dort kein Partner mehr. Sie sind nach eigener Bekundung seit gestern Partei. Und damit fallen sie als große, wichtige, entscheidende politische Macht innerhalb des Konfliktes im Nahen Osten zur Befriedung aus.
Umso wichtiger ist ja festzuhalten, wer ist denn dann jetzt wichtiger Akteur jenseits der Israelis und der Palästinenser? Wen haben beide Parteien noch auf ihrer Seite, der eine Mediation machen könnte, der den Verhandlungstisch aufmacht, der einlädt?
Also da ist die Europäische Union zu nennen, da ist zu nennen Russland und es ist zu nennen China. Und die arabischen Staaten in ihrer Gesamtheit natürlich ebenso, weil sie auch Partei sein werden in diesem Konflikt, nämlich gegen den Trumpschen Vorschlag, Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen. Und das bedeutet, dass ohne die Vereinigten Staaten alle anderen jetzt in diesem Prozess die Arbeit zu erledigen haben. Das wird natürlich nicht leicht.
Schauen wir noch mal, wer in der Europäischen Union da ein machtvoller Akteur sein könnte. Also die Sozialistische Internationale sehe ich nicht. Sozialdemokratische Parteien sind in Europa hauptsächlich mit ihren Verlusten bei Wahlen beschäftigt. Könnten Sie uns skizzieren, welche Haltung die SPD überhaupt derzeit zu Jerusalem einnimmt, zur Besatzungspolitik Israels?
Also ich denke, dass die Äußerung des Bundesaußenministers, des geschäftsführenden Bundesaußenministers Gabriel vorgestern in dieser Frage und gestern als Stellungnahme die Haltung der SPD sein wird. Die hat sich insoweit nicht verändert, sondern sie ist genau in diesem Rahmen auch entstanden und hat sich weiterentwickelt. Das deckt sich mit den Anschauungen der Europäischen Union insgesamt. Es gibt keinen Ausbrecher. Die Franzosen sind der gleichen Meinung und das ist schon mal eine gewaltige politische Beeinflussung, wenn Frankreich und Deutschland in dieser Frage an einem Strang ziehen. Ich kann auch nicht erkennen, dass die anderen, also etwa Großbritannien, als noch problematischer Fall innerhalb der EU wegen der Brexit-Veranstaltung, anderer Meinung wären. Insoweit ist die Europäische Union in dieser strategischen, wichtigen politischen Frage eine Meinung. Und sie deckt sich mit dem der Russen und der Chinesen. Und daraus wird sich entwickeln eine neue politische Macht, die versuchen wird, die Gewalt einzudämmen, zu verhindern oder am besten gar nicht erst ausbrechen zu lassen. Obwohl ich dieses als sehr unwahrscheinlich empfinde, nachdem die Hamas, wie erwartet, gestern zur dritten Intifada aufgerufen hat. Wenn es dazu käme, zu einer dritten Intifada, wäre sie gewalttätiger als die zweite.
Und was halten Sie von der Politik nichtstaatlicher Organisationen gegenüber Israel? Also wenn wir mal nicht Ihre hoffnungsvolle Position teilen, dass die Europäische Union handlungsfähig ist, dann müsste man ja an die denken, die nicht staatlich versuchen zu handeln, also Boykott, Desinvestitionen oder Sanktionen, solange bis Israel sich an internationales Recht hält und die Siedlungspolitik im besetzten Westjordanland aufgibt. Sind das Akteure, auf die Sie auch setzen?
Also sie werden sicherlich eine Rolle spielen, aber sie werden in der Beeinflussung der Lage dort keine entscheidende Rolle spielen. Das ist meine Erfahrung, meine Auffassung, nachdem ich da nun doch viele Jahre mich mit dieser Thematik beschäftige. Und wer im Augenblick die derzeitige Lage noch mit Handelsbeschränkungen, Boykotts befrachtet, der wird sich in dieser Rolle nicht mit der Europäischen Union als Gesamtheit verständigen können. Deshalb ist es ganz wichtig, die Debatte in der Europäischen Union mit Russland, mit China nicht mit wichtigen Sonderfragen noch zusätzlich zu belasten. Das wird die Sache nur beschweren, aber nicht erleichtern.
Wenn also die Europäische Union Ihrer Meinung nach eine neue Rolle im Nahostkonflikt einnehmen sollte, ein stärkeres Gewicht hat, dann müssten Sie ja auch Martin Schulz sagen, los, jetzt macht mal schnell die große Koalition, denn Deutschland ist im Augenblick nicht handlungsfähig.
Deutschland wäre handlungsfähig, genauso mit einer Minderheitenregierung. Das würde in diesem Falle Schulz und die SPD ja stützen. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Das zum Ausgangspunkt zu machen für eine große Koalition, das hielte ich für, na, ich sage mal, willkürlich gegriffen, aber nicht realpolitisch in Ordnung, weil der Nahe Osten und die große Koalition nun miteinander nichts zu tun haben.
Erläuterungen von Rudolf Dressler, ehemaliger deutscher Botschafter in Israel. Und wie war das 1967, als die israelische Armee Ostjerusalem eroberte? Von Annexion war da sofort die Rede, lange bevor sie 1980 in ein israelisches Gesetz mündete, das Ost- und Westjerusalem zur einzigen und unteilbaren Hauptstadt erklärte.
Unterdessen diskutierte ein Ministerausschuss über die Staatsgrenzen nach einer Annexion. Das Ziel, schrieb General Rechavam Se'evi an Justizminister Shapira, bestehe darin, Jerusalem in eine Metropole zu verwandeln. Dayan bat Se'evi, eine Karte mit den erweiterten Stadtgrenzen zu erstellen und schickte den Entwurf zweimal mit der Bitte zurück, die Grenzen enger zu ziehen, um die Zahl der arabischen Einwohner innerhalb der neuen Stadtgrenzen zu verringern. Begin empfahl, die Eingliederung Ostjerusalems durch ein Gesetz zu verschleiern, das sich auf das gesamte Westjordanland bezog. Am unauffälligsten wäre es, darauf verständigte sich das Kabinett, das Gesetz in drei Ergänzungen zu bereits bestehenden Gesetzen zu verstecken. Die Zusätze sollten in Juristensprache so formuliert werden, dass der Eindruck entstand, sie betreffen rein administrative Sachverhalte, die für das ganze Land galten. Der Begriff Annexion tauchte nicht auf und die Zusätze wurden auch nicht als Gesetzesvorschlag auf die Tagesordnung der Knesset gesetzt. Stattdessen wurde kurzfristig eine erste Lesung angesetzt. Die drei Zusätze wurden an die zuständigen Ausschüsse überwiesen und sofort zur zweiten und dritten Lesung sowie zur Abstimmung an das Plenum zurückverwiesen. alles am selben Abend. Fast alle Knesset-Abgeordneten stimmten für die Gesetzesergänzungen, auch Uri Avneri, nur die Kommunisten waren dagegen. Das Außenministerium hatte bereits im Vorfeld seine diplomatischen Vertretungen angewiesen, die politische und historische Bedeutung der Annexion von Ost-Jerusalem herunterzuspielen und als ein Verwaltungsakt darzustellen, der erforderlich geworden sei, um das Gesundheits- und Bildungswesen aufrechtzuerhalten. Auf Anregung Begins schlug das Ministerium den Diplomaten vor, von verwaltungstechnischer Integration zu sprechen und den Begriff Annexion möglichst zu vermeiden.
Tom Segev aus seinem Buch 1967, Israels zweite Geburt. Und jetzt nach New York, zum UN-Sicherheitsrat. Er bemerät morgen in einer Dringlichkeitssitzung die Lage seit Donald Trumps einseitiger Erklärung über den Status von Jerusalem. Georg Schwarte.
Bolivien hatte schon am Morgen, noch vor der offiziellen Ankündigung durch US-Präsident Trump, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, den Anfang gemacht. 7 weitere Nationen, darunter Frankreich, Italien, Schweden, Großbritannien und Ägypten, folgten am Nachmittag. Sie alle beantragten umgehend eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. Japan, das derzeit den Vorsitz hat, kündigte die Sitzung für den morgigen Freitagnachmittag deutscher Zeit an. Außerdem verlangten die 8 Länder, dass UN-Generalsekretär Guterres im höchsten Gremium der UN über die neue Lage nach dem beispiellosen Vorgehen der USA Bericht erstattet. Guterres hatte Stunden zuvor in New York ohne die USA oder Präsident Trump beim Namen zu nennen, klargemacht, dass er jede einseitige Maßnahme ablehne, die einen Frieden zwischen Israel und Palästina torpedieren könne. Es gebe keine Alternative zur Zwei-Staaten-Lösung, keinen Plan B. Der Status Jerusalems könne nur und ausschließlich in Verhandlungen geklärt werden, so Guterres. Der Schritt von Präsident Trump verstößt gegen mehrere UN-Resolutionen und hat auch bei den Vereinten Nationen die Angst vor einer neuen Gewaltwelle im Nahen Osten heraufbeschworen. Die Amerikaner hatten sich unter Präsident Trump stets an die Seite Israels gestellt und zuletzt unter anderem die UNESCO mit der Begründung verlassen, sie treffe anti-israelische Entscheidungen. Die amerikanische UN-Botschafterin Haley ließ schriftlich mitteilen, Trump habe mit der offiziellen Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt einen mutigen und historischen Schritt getan, der lange überfällig gewesen sei. Die USA hätten weltweit stets ihre Botschaft in der Hauptstadt des Gastgeberlandes Israel, werde ab jetzt keine Ausnahme davon mehr sein.
Von dieser Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates ist nicht viel zu erwarten. Donald Trump hält ohnehin nichts von den Vereinten Nationen. Deshalb spielen wir in unserem letzten Gespräch den Ball zu uns nach Deutschland. Abraham Melzer, Publizist und Verleger, guten Abend.
Guten Abend.
In Deutschland war die Reaktion so. Der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel warnt vor dem Risiko einer Eskalation im Nahen Osten. Das ist die diplomatische Standardformel. Mehr kann er als geschäftsführender Außenminister auch gar nicht tun, denn Deutschland ist außenpolitisch gelähmt, wenn solche Dinge geschehen wie gestern in Washington. Wenn sich Realitäten plötzlich verändern, dann fällt Deutschland aus. Bedrückt Sie das?
Ja, das bedrückt mich sehr, weil das Deutschland auswirkt. Ich schreibe schon darüber viele Jahre. Ich bin der Meinung, dass Deutschland schnellstens, lieber heute als morgen, Palästina anerkennen muss als Staat. Und es kann doch nicht sein, dass die Bundeskanzlerin, wie sie es gestern erklärt hat, protestiert gegen dem, was Trump gerade gemacht hat und für eine Zwei-Staaten-Lösung ist und das auch noch betont, aber den zweiten Staat nicht anerkennt. Also insofern bedrückt mich das schon sehr.
Also wenn die Kanzlerin mal wieder gewählt ist und wir eine funktionsfähige Regierung in Berlin haben, irgendwann im nächsten Jahr, ist da eine klare Verurteilung der israelischen Besatzungspolitik nicht erwartbar aus Ihrer Sicht?
Ich fürchte nein. Also ich sehe keine Zeichen dafür, dass die Bundesrepublik, dass die Kanzlerin bereit ist, ihre Politik zu ändern. Sie steht noch immer unter dem Eindruck, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Aber wir müssen endlich aufhören, Israel durch diese rosa-rote Brille zu betrachten und in Israel die Verwirklichung eines romantischen Traumes zu sehen. Und wir müssen endlich aufhören, Israels Politik über Auschwitz zu beurteilen. Aber das ist natürlich ein frommer Wunsch. Ich sehe das noch nicht, dass es so weit kommt. Aber irgendeines Tages wird es kommen, da bin ich sicher.
Würde man denn in Jerusalem zur Kenntnis nehmen, wenn in den jüdischen Gemeinden in Deutschland die Kritik an Israel lauter würde, als sie jetzt ist?
Ja, wenn, aber die jüdische Kritik in den jüdischen Gemeinden ist eben nicht laut. Im Gegenteil, die jüdischen Gemeinden in Deutschland, und das kritisiere ich ja auch sehr in meinem letzten Buch, stehen ohne Wenn und Aber hinter Israels Politik. Und das ist natürlich sehr schlecht und sehr gefährlich für die jüdischen Gemeinden, weil sie natürlich unter dem Verdacht einer doppelten Loyalität stehen. Ich meine, sind sie nun mal, sie sind in der Regel deutsche Staatsbürger, und die Frage ist, ob sie dem Staat Deutschland, in dem sie hier leben, dessen Bürger sie sind, loyal sind, oder ob sie dem Staat Israel gegenüber loyal sind. Darüber müssten die jüdischen Gemeinden endlich mal eine Antwort geben.
Andererseits, vielleicht tun sie das nicht, weil die Eroberung Ostjerusalems, das Besatzungsstatut, Israel auch, das kann man so sehen, Sicherheit gebracht hat, bis jetzt schon sehr lange.
Nein, also das ist eine verlogene und eine falsche Sicherheit. Es ist nicht so, dass Israels Bürger sich sicher fühlen, dass kein israelischer Bürger wird ihnen sagen, dass er sicher ist. Es gab in all den Jahren, seitdem Jerusalem, Ost-Jerusalem annektiert worden ist, und sogar nachdem man die Mauer gebaut hat, immer wieder Attentate, und es gibt Attentate, mal mehr, mal weniger, Messerattentate und ähnliches. Also von Sicherheit kann da keine Rede sein. Und die Tatsache, dass Trump jetzt Ostjerusalem als der ganz Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt hat, ist ja sozusagen der Versuch, mit Benzin ein Feuer zu löschen. Das hat den Frieden nicht ein Zentimeter, nicht ein Millimeter näher gebracht, sondern im Gegenteil, es hat die ganze Lage nochmal sehr, sehr gefährdet.
Aber Herr Melzer, besten Dank für das Gespräch. Und das war der Tag über den größten Zankapfel im Nahostkonflikt, über den Status von Jerusalem. Wer eine Formel zur Lösung findet, wird den Friedensnobelpreis bekommen. Noch sehen wir da aber keinen. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.